Ihr Lieben, ich möchte aus dem Johannesevangelium, aus dem 6. Kapitel, die Verse 1 bis 15 lesen. Johannes Kapitel 6, 1 bis 15. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa, von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brote reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist dies unter so viele? Jesus sprach: Mach, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkommt. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Vielleicht kann man auf die ersten 5 Verse zurückgehen. Ihr Lieben, das ist ja eine Begebenheit aus dem Neuen Testament, die uns allen sehr, sehr geläufig ist und gut bekannt ist. Aber ich denke, das ist eine ganz wunderbare Botschaft, die in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit steckt, die hier von Jesus und seinen Jüngern erzählt wird. Also Jesus geht hier auf den Berg mit seinen Jüngern, überquert noch einmal den See Genezareth. Es waren ihm immer viele Leute nachgefolgt. Und er wollte mit seinen Jüngern vielleicht allein sein, geht auf den Berg hinauf, um mit seinen Jüngern dort zu verbringen. Und dann heißt es, er ging auf einen Berg und Vers 5, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Ihr Lieben, zuerst einmal, Jesus hob seine Augen auf und er sah, dass eine große Volksmenge auf ihn zukam. Also sie sind ihm gefolgt. Jesus hatte vieles getan in der Öffentlichkeit und die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich gezogen. Und deswegen haben die Menschen sich ihm angeschlossen und sind ihm überall hin nachgefolgt, wo er gegangen war. Und die Sache, um die es hier geht, ist, warum sind sie ihm nachgefolgt? Sie haben die Zeichen gesehen, die er an den Kranken tat. Ich möchte etwas aufmerksam machen, was für den Johannes, das Johannesevangelium, sehr interessant ist und auch eine Bedeutung hat. Johannes schreibt das so: Sie sahen die Zeichen, die er an den Kranken tat. Das heißt nicht, sie sahen die Heilungen. Das ist nicht von ungefähr. Wie Jesus das Wunder getan hat in Kanaan, das war das erste Wunder, heißt es, das er getan hat auf der Hochzeit, Wasser in Wein zu verwandeln. Da heißt es am Ende dieser Geschichte, das war das erste Zeichen, das Jesus tat. Nicht das erste Wunder oder bei den Heilungen die erste Heilung. Also für Johannes ist hier ein Verständnis im Hintergrund, das für uns auch von großer Bedeutung ist. Und am Ende dieser Geschichte wird das noch einmal bedeutungsvoll, in einem Zusammenhang, auf den ich dann noch kurz eingehen werde, ganz am Ende dann. Es heißt also hier, Jesus tat Zeichen. Zeichen ist etwas, was von sich wegweist auf etwas anderes. Es ist also wie ein Wegweiser. Ja, wenn man so auf einer Straße ist und ein Zeichen sieht, ein Wegweiser, der weist auf etwas anderes hin, nicht auf sich selbst. Das heißt, jedes Wunder, das Jesus getan hat, jedes Heilung oder Naturwunder oder was auch immer er getan hat, war in den Augen des Johannes und damit auch in den Augen Gottes ein Zeichen, das auf etwas anderes hinweisen sollte. Und das ist wichtig, dass wir das genauso auch verstehen. Es ist zunächst einmal ein Zeichen darauf, dass das Reich Gottes hier auf dieser Erde angebrochen ist. Also jeder Mensch, der geheilt wird, weil für ihn gebetet wurde und Gott eingegriffen hat, diese Heilung ist nicht nur dazu da, dass diesen Menschen wieder gut geht, sondern sie ist noch viel mehr, nämlich ein Zeichen davon, dass das Reich Gottes auf dieser Erde angebrochen ist, und noch mehr, es ist ein Zeichen für denjenigen, der dieses Wunder getan hat. Es weist weg von diesem Sache, die halt gerade geschehen ist, auf den hin, der das Wunder getan hat, nämlich in der Weise, dass der Mensch, an dem das Zeichen geschehen ist, versteht, dieses Zeichen ist an mir geschehen, damit ich ihn anbete. Nicht, dass ich sage, ho, jetzt bin ich wieder gesund und jetzt lebe ich weiter wie vorher. Sondern das ist ein Zeichen für, schau auf den, der dich jetzt gesund gemacht hat oder was auch immer es gewesen ist. Und gebe dein Leben ihm vollkommen, denn er hat noch Größeres getan für dich, als nur deinen Körper geheilt oder deinen Hunger gestillt oder das oder jenes dich bewahrt. Er hat sein Leben hingegeben in den Tod. Jedes Zeichen, jede Wunder, das Jesus tut, ist immer ein Hinweis auf den, der das Größte für uns getan hat, was wichtig ist. Ihr Lieben, was nützt es einem Menschen, wenn er durch die Kraft Jesu an einer Stelle geheilt wird und trotzdem verloren geht? Versteht ihr? Es ist wunderbar, wenn Menschen geheilt werden, und wir brauchen das dringend. Wir sehnen uns ja so sehr danach, dass es noch viel mehr durchbricht. Aber es ist jedes Wunder ein Zeichen, das hinweist auf ihn, dass wir ihn verstehen als den, der er wirklich ist, nämlich eigentlich ist der Erlöser. Und damit will er unser ganzes Leben in Beschlag nehmen. Nicht nur diese eine Sache, die er gerade an uns repariert hat, sondern unser ganzes Leben. Dass wir uns beugen vor ihm und dass er uns ewiges Leben schenkt, das für alle Ewigkeit unser Leben verändert, nicht nur für den Moment. Daher jedes Wunder, das Jesus getan hat, wird immer als ein Zeichen verstanden. Hinweis: Jetzt ist das Königreich Gottes angebrochen, und in diesem Königreich regiert der König, und das ist Jesus, der sein Leben hingegeben hat, um uns zu erlösen. Nicht nur das oder jenes, uns Gutes zu tun, das ist ganz auch wichtig, aber noch wichtiger ist das andere. Gut, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen mit diesen Zeichen. Und nun, es ist interessant, dass Jesus, als er diese Leute sah, die diese Zeichen gesehen hatten, dass er viele Menschen geheilt hat von ihren Krankheiten, dass er, als er sie auf sie zukommen sieht, wendet er sich an den Philippus und stellt ihm eine Frage. Ihr Lieben, wenn wir die Geschichte nicht kennen würden und wenn wir sehr unvoreingenommen nachdenken über diese Geschichte, dann muss uns doch das irgendwie auffallen, denke ich, dass es eine sehr komische Frage ist. Das hätten wir nicht erwartet. Die Menge kommt auf ihn zu und Jesus sagt, woher sollen wir Brot kaufen, um diese Menschen so zu füttern, sozusagen, satt zu machen? Ihr Lieben, mit der Frage haben die Jünger nicht gerechnet. Und damit haben auch die Leute nicht gerechnet, die gekommen sind. Die sind nicht zu ihm gekommen, damit sie ein Stück Brot bekommen, dass ihren Hunger gestillt wird. Das war eine Sache, für die sie selber verantwortlich waren. Ob sie jetzt, sie hätten sich irgendwas kaufen können oder mitnehmen, eine Jause, so wie das halt auch bei uns üblich ist, ja. Das war sozusagen jetzt nicht das Thema. Die Menschen sind doch zu ihm gekommen, um zu hören, seine Botschaft. Die Menschen sind zu ihm gekommen, um geheilt zu werden. Sie haben ihre Kranken gebracht, sie haben ihre, die besessenen Leute gebracht. Und Jesus wusste das natürlich auch, ja. Und scheinbar bei dieser Gelegenheit, wo so viele Tausende da sich um ihn versammelten, hat er auch gar niemanden geheilt. Weil es geht sofort um diese Speisung und nach der Speisung heißt es, sie wollten ihn ergreifen und zum König machen und da entwich er. Er hat gar nicht geheilt. Eine sehr eigenartige Frage. Vom Inhalt her, ihr Lieben, das ist eine Botschaft für mich. Eine Botschaft, die in die Richtung geht, dass oft und oft, wenn wir sozusagen mit etwas konfrontiert sind, mit einer Not konfrontiert sind von anderen Menschen, dann ist es oft so, dass wir glauben zu wissen, wie Jesus jetzt dieser oder jenen Not begegnen würde. Alle haben erwartet, dass er jetzt ihre Ohren speist mit Weisheit, mit Wahrheit und so weiter oder ihren Körper berührt und sie heilt. Aber dass Jesus jetzt sagt, setzt euch nieder, ich gebe euch Brot zu essen. Das sagt mir, Jesus ist immer derjenige, der entscheidet, was gerade die Not ist, der er begegnen möchte. Und welcher Not er jetzt gerade nicht begegnen möchte. Das ist eine sehr interessante Sache, diese Frage, die beim Durchlesen hat mich richtig gepackt. Ich habe so noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Aber das hat mich selber irgendwo ergriffen, dass ich mir bewusst gemacht habe, es ist Jesus, der immer entscheidet, wie die Not der anderen Menschen oder auch meine Not begegnet wird. Oft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder auch wie ich mir das vielleicht oft wünschen würde. Aber wir machen oft Jesus sehr genaue Vorschläge, was er jetzt tun sollte, um meiner Not oder der Not eines anderen zu begegnen. Und da möchte ich viel hellhöriger werden. Es gefällt mir zum Beispiel sehr gut, was Bruce Allen, wenn ihr euch erinnert, vor 2 Wochen oder schon wieder 3, weiß nicht genau, wie er da gewesen ist. Er hat es so gesagt immer wieder, wenn jemand zu ihm kam mit einer Not, bevor er dieser Not begegnet ist und gebetet hat, hat er gesagt, Herr, was willst du jetzt eigentlich, wie ich ihm dienen soll? Er hat nicht einfach gesagt, ich sehe die Not, der Mensch hat mir das gesagt, jetzt mache ich das. Sondern er sagt, Herr, wie willst du jetzt ihm dienen? Und dementsprechend hat er dann entweder so gebetet, wie dieser Mensch es wollte, oder auch nicht. Je nachdem, was er empfunden hat in seinem Geist. Aber diese Frage, die ist mir damals schon ins Herz gedrungen. Herr, was willst du? Bevor er anfängt, ja, wie siehst du jetzt das? Und das Zweite, was an dieser Frage eigenartig ist oder was auffällt bei dieser Frage, die Jesus hier an den Philippus stellt, er sagt zu dem Philippus, was sollen wir jetzt machen? Wo bekommen wir das Brot her für so viele Menschen? Und eigentlich ist diese Frage oder das, was Jesus hier ausspricht, er will jetzt scheinbar dieser Not begegnen, dass diese Leute hungrig sind und ihnen zu essen gibt. Und er richtet diese Not an den Philippus. Und Philippus ist restlos überfordert. Das ist doch eine sehr eigenartige Frage. Jesus fragt den Philippus, ja, was sollen wir denn tun jetzt? Und Philippus reagiert auch entsprechend. Er sagt, Herr, wir haben 200 Denare, sind irgendwie zur Verfügung. Aber das ist ein lächerlicher Betrag. Wir können nicht 5000 Leute Brot kaufen für diese. Also er reagiert ganz menschlich. Und interessant, das ist auch Ich habe es nicht nachgeprüft, aber im Neuen Testament kenne ich keine andere Situation, wo es heißt, dass das, was Jesus hier den Philippus gefragt hat, nur ein Test war. Er hat ihn auf die Probe gestellt, denn er wusste genau, was er tun wollte. Das ist im nächsten Vers, glaube ich. Oder wo steht das jetzt? Ah, hier oben, ja. Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Also Jesus hat ihn auf die Probe gestellt. Nämlich, was war die Probe? Die Probe, auf die er ihn gestellt hat, war nun die. Er wollte herausfinden, natürlich wusste er es ja, was im Herzen des Philippus ist, aber es sollte offenbar werden, wie Philippus nun auf diese Frage reagieren würde. Nämlich, auf der einen Seite, dass er, ob der Philippus nur auf das Problem schaut und die menschlichen Möglichkeiten, die diesem Problem zu begegnen, abwägt und sagt, nach menschlichen Möglichkeiten, wir haben 200 Denare und der Andreas kommt dann noch dazu und fügt das hinzu und sagt, ja, wir haben ja 5 Brote haben wir und 2 Fische. Aber ist auch lächerlich für diese Leute. Also er prüft eigentlich die Jünger, ob sie nun nur auf die menschlichen Möglichkeiten, um eine riesige Not zu begegnen, schauen oder ob sie auf Jesus schauen und auf seine Möglichkeiten. Und augenblicklich, das war nicht überlegt, hat, wie natürlich wir auch in den meisten Fällen, wir völlig menschlich reagieren und sagen, Herr, das ist unmöglich. Das ist eine Herausforderung, der können wir nicht begegnen. Jesus wollte sie prüfen, auch warum? Vorher hatte Jesus dieses unglaubliche Wunder getan, wo sie alle dabei waren von dieser Hochzeit. Und hatte eine Not, wir haben keinen Wein mehr, hat es geheißen bei der Hochzeit. Und dann haben sie gesehen, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Und vorher heißt es, die Leute kamen zu ihm, weil er so viele Kranke geheilt hat. Also die Jünger hatten bereits gesehen, eine ganze Reihe von Erfahrungen gemacht, wie Jesus auf die Not, die menschlich unmöglich zu begegnen ist, wie er mit seinen göttlichen Möglichkeiten gehandelt hat. Er hat Wasser in Wein verwandelt, er hat Menschen geheilt, die von einem Doktor nicht geheilt werden konnten. Ja, sie haben das gesehen. Und trotzdem reagieren sie so, dass sie den Test nicht bestehen. Sie bestehen den Test nicht. Was hätte möglicherweise der Philippus antworten können? Er hätte zum Beispiel sagen können, Herr, wir haben hier 200 Denare, aber das ist ein lächerlicher Betrag, mit dem werden wir das nie schaffen. Aber du hast eine Lösung. Du weißt, wie man das Problem löst. Und jetzt bitten wir dich, offenbare uns deine Lösung. Zeig uns deine Lösung. Sag uns, was wir jetzt tun sollen. Das wäre eine Antwort des Glaubens gewesen. Aber sie haben einfach gesagt, ja, das ist unmöglich. Fertig. Aber der Test war, ob sie jetzt auf das Problem schauen und die Möglichkeiten oder auf Jesus und seine Möglichkeiten. Und ihr Lieben, Glaube in diesem Fall wäre nicht gewesen, wenn der Philippus jetzt vielleicht gesagt hätte, Herr, du brauchst ja nur ein Wort sprechen und ein Berg von Brot erscheint hier. Und dann kannst du es austeilen. Ja, es war nicht die Frage, ob sie jetzt Jesus einen Vorschlag machen würden, wie er das Problem löst, was wir oft auch gerne tun, ja? Herr, so und so und so. Aber sie hätten sagen können, Herr, du weißt es, wie du das jetzt lösen wirst. Und deswegen offenbare uns, wie du es tun wirst. Denn Jesus hätte es auf verschiedene Art und Weise tun können. Er hätte zum Beispiel die 200 Denare vermehren können, nicht das Brot. Und hätte sozusagen dieses Geldwunder gemacht, dann hätten sie es auch kaufen können. Oder wie in der Wüste, damals, wie die Israeliten durch die Wüste gegangen, hat er Brot vom Himmel regnen lassen können. Für Jesus kein Problem. Oder dass eine Karawane mit Brot vorbeizieht und dann hätten sie genug gehabt. Oder was weiß ich, ja? Ich meine, da kann man fantasieren, wie man will. Nur grundsätzlich. Es ging nicht darum, nun zu Jesus zu sagen, Herr, du musst es jetzt so machen. Sondern es geht darum, Herr, du hast die Lösung. Das ist für mich sozusagen der springende Punkt, der mich so gepackt hat jetzt auch bei dieser Geschichte, dass wenn wir Situationen begegnen, wo wir in Situationen hineinkommen, die eine Herausforderung für uns sind, eine Überforderung, wo wir sehen, das ist ja unmöglich, dass wir hier nun in der rechten Weise begegnen können, so dass nun wirklich auch dieser Not begegnet werden, dass wir dann nicht sagen, Herr, hat eh keinen Sinn, ich habe keine Ahnung, was ich tun kann, und damit die Sache erledigt sein, sondern so, Herr, ich habe keine Kraft, ich habe keine Lösung, ich habe nicht das Geld, ich habe nicht das und das, aber du, und jetzt beginnt ein Prozess, wo Glaube freigesetzt wird, aber du, Herr, und jetzt möchte ich dich bitten, dass du offenbarst, wie du dieser Not begegnest und etwas Spannendes daraus wird. Das ist die Frage, dieser Test. Schauen Sie auf das Problem und auf die Unmöglichkeit, dieses Problem zu lösen, oder schauen Sie auf Jesus und damit auf die Möglichkeit, dass er etwas offenbart, was dieser Not auch wirklich begegnet. Nun, ihr Lieben, so wie die Geschichte hier dann weitergeht, ist es ja so, dass Jesus sofort die Initiative ergreift. Nachdem er diese Frage gestellt hat und er diese Antworten bekommen hat, die alle negativ waren, wir haben nur 200 Denare, zahlt sich nicht aus. Wir haben da gesehen, einen Jungen, der hat 5 Gerstenbrote, die haben vielleicht seine Mutter mitgegeben, so Fladen sind das, ja. Und 2 Fische, ja, da kann er vielleicht 5 bis 10 oder für höchstens 20 ein bisschen was satt werden, aber das ist auch lächerlich. Und Jesus fängt nun an, etwas zu tun, was, das ist auch für mich ein Bild gewesen, eine Botschaft. Er tut jetzt ein unfassbares Wunder, aber völlig unspektakulär. Achtet auf das. Jesus ist nie an Spektakel interessiert. An Schauwundern, so in diesem Sinne. Völlig unspektakulär. Das Erste, was er sagt zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass die Leute alle auf dem Gras Platz nehmen, dass sie sich lagern. Das ist so, wie wenn man eben die Leute bittet, jetzt nehmt Platz zu einer Mahlzeit, jetzt wird angerichtet, sozusagen. Ja? Aber mit was ist nichts da. Und jetzt ist das Wunderschöne an dieser Geschichte, dass Jesus in einer völlig unspektakulären Weise diese 5 Gerstenbrote nimmt und die 2 Fische und ein einfaches Dankgebet spricht. Und jetzt geht's nicht plötzlich wie bei einer Zauberei, ist ein Berg von Brot und jetzt jeder kann essen. Nein. Er gibt diese Brote weiter und das Wunder, das geschieht, die 5 kleinen Brote werden nie weniger. Die Menschen merken das gar nicht, ich bin überzeugt davon. Vielleicht die ersten 100, 200, 400, 600 oder 1000 merken gar nicht, was da passiert. Sie sehen nur, dass immer ein Brot weitergeht. Sie haben keine riesige Menge gesehen, wo sie gesagt haben, ja, jetzt werden wir alle satt. Sie haben nur gesehen, der Nachbar gibt mir auch ein Stück Brot. Und ich kann nehmen, so viel ich will. Dann geht's weiter und weiter und es wird nicht weniger. Das ist das Wunder, das hier geschieht, dass das winzig Kleine im Verhältnis zu dem Großen, was hier geschehen soll, wird nicht weniger. Diese Vervielfältigung im Austeilen, das ist das unspektakuläre Wunder. Das, was den Leuten dann sozusagen die Augen aus dem Kopf fallen lässt, ist am Ende, wo Jesus dann sagt, so und jetzt sammelt die übrig gebliebenen Brocken auf und es werden 12 Körbe gefüllt, mehr als vorher da waren. 12 Körbe von Brocken, die einfach nicht gegessen werden konnten, weil es so viel war. Und dann gehen ihnen die Augen auf und sagen, was war denn das? Ein unglaubliches Wunder sozusagen, das hier geschieht. Ihr Lieben, das ist eine enorm wunderschöne Botschaft, die in diesem Art, wie Jesus hier Wunder tut, das Wunder tut, es auch für uns wichtig macht. Ich glaube, bin zutiefst überzeugt, dass Jesus es genau so gemacht hat. Er hätte es anders machen können, wie gesagt. Ja, aber er wollte eine Botschaft sagen. Er wollte sagen, Wunder fangen oft damit an, dass wir das ganz Kleine, was wir haben, geben und es Gott überlassen, was er daraus macht. Ihr Lieben, das ist wunderbar. Jesus sagt, fang mit dem Kleinen an, das du hast. Und wenn es so klein ist, dass es völlig unscheinbar ist, setz es ein in meinem Namen. Wenn ich dir sage, mach das. Auch wenn du den Eindruck hast, das kann doch nie die Situation lösen oder die Not lösen. Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das kann doch nichts bewirken. Aber wenn Jesus sagt, mach es. Gib das Kleine. Dann kann Jesus daraus etwas machen, wo uns nachher die Augen aufgehen und sagen, wow, was hat er daraus gemacht? Oft, nicht immer. Das ist ein Beispiel, das Jesus hier. Er hat viele andere Wunder getan, die anders ausgesehen haben. Aber hier an dieser Stelle hat er ein Beispiel gesetzt, wo er mir sagen möchte, uns sagen möchte, fang mit dem ganz Kleinen an, das du hast und mach dir nicht die Sorge, ob das, was du geben kannst, genug ist. Das ist die Sorge Gottes, nicht deine. Sondern gib nur, was du hast. Und schau, was Gott daraus macht. Er kann viel daraus machen, er kann wenig daraus machen, das ist nicht mehr deine Sache. Das ist nicht eine Zauberformel, du gibst das Kleine und Gott macht immer das Große. Aber es sagt, wenn Jesus sagt, mach das Kleine, dann ist es genug. Ob es nun vervielfältigt oder nicht, es ist genug, wenn Jesus es sagt. Deswegen, Herr, wie möchtest du, dass ich dieser Not begegne? Jesus sagt, gib das Kleine. Und was er jetzt daraus macht, ist wiederum seine Sache. Aber ich glaube, wir werden im Laufe unseres Lebens feststellen, wie in vielen Fällen Jesus aus dem winzig Kleinen etwas unfassbar Großes machen kann und oft auch machen will. Und ihr Lieben, das ist sehr wichtig, wenn wir vor Situationen stehen, vor Herausforderungen, wo wir sagen, das überfordert uns. Wir spüren aber in unserem Herzen, wir sollten von Jesus her dieser Not begegnen, aber wir haben nicht die Möglichkeiten, so wie wir uns das wünschen würden, dieser Not zu begegnen. Da gibt es jemanden, der hat eine riesige finanzielle Not. Vielleicht. Und du spürst es in deinem Herzen, dass Jesus dir sagt, gib ihm. Aber das, was du ihm geben kannst, ist lächerlich. Im Verhältnis zu dem, was er an Not hat. Du denkst dir, was sind denn 100 Euro, wenn er 100.000 brauchen würde, sagen wir jetzt einmal als Beispiel. Und du denkst, na, brauche ich gar nicht anfangen. Das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber vielleicht will genau Jesus dieses 10, 15, 20, 50 Euro, dass du es ihm gibst. Und es könnte sein, dass das eine Initialzündung ist. Dass Gott genau diese 10 Euro benutzt, um anderen Menschen dadurch das Herz zu öffnen, dass sie von ihrem vielleicht größeren Reichtum viel geben. Er will aber mit deiner Gabe beginnen. Du wirst das vielleicht nie erfahren, dass du der Schlüssel warst mit deinen 10 Euro. Dass eine Initialzündung stattfindet. Ja, das ist bei Gott, für mich ist das ein Beispiel, wie Gott oft Wunder tut durch Initialzündungen, so wie ein Schneeballsystem. Es geht weiter, 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 durch viele, viele Hände hindurch. Und immer ist es etwas Kleines, was weitergegeben wird. Und trotzdem ist es etwas Riesiges, was daraus entsteht. Es kann sein, dass es wie eine Initialzündung ist. Das, was du gibst und du sagst, ja, was nützt schon diese 10 Euro oder 50 für eine Not, die so groß ist? Was Gott aus diesen 10, 15, 20 Euro macht, wie er es vervielfältigt, ob er es vervielfältigt, wann er es vervielfältigt, durch wen er es vervielfältigt, ist seine Sache. Aber wenn du sagst, Herr, die Not ist so groß, ich habe so wenig, was soll ich tun? Was möchtest du? Und Jesus sagt, gib 50. Dann ist es genug. Dann ist es genug. Dann macht Gott etwas draus. Wir haben vielleicht Menschen in unserer Umgebung, viele, viele, viele Menschen, in unserer Familie, in unserer Verwandtschaft, in unserer Nachbarschaft, in unserem Ort, in dem wir wohnen, die sind alle nicht gläubig. sind eine riesige Herausforderung, sind eine Überforderung. Wie soll ich dieser Not, dass da so viele Menschen noch nicht ungläubig sind, begegnen? Ich kann sie nicht alle evangelisieren. Und du sagst, Jesus, wie möchtest du dieser Not begegnen durch mich? So, nicht, Herr, ich fange gar nicht an, weil es hat ja keinen Sinn bei so vielen Leuten in meiner Umgebung. Und Jesus sagt, fang an bei einem. Ich zeig dir einen Menschen in deiner Umgebung. Und investiere dich in ihn. Liebe ihn. Bete für ihn. Segne ihn. Begleite ihn. Habe ein Ohr für ihn. Wenn er krank ist, bete für ihn. Was auch immer. Und du machst das für Jahre vielleicht. Es passiert nichts. Und vielleicht kommt dann der Augenblick, wo Gott eingreift. Und etwas tut an diesem Menschen. Weißt du im Vorhinein, dass vielleicht genau diese Person, die nach 5 Jahren sich bekehrt, ein Schlüssel sein könnte für eine Erweckung in deiner Familie. Eine Schlüsselperson, eine Kettenreaktion, die ausgelöst wird, weil du einmal treu gewesen bist mit dem Kleinen. Und nach vielen Jahren kann es sein, dass durch ihn etwas ausgelöst wird. Oder du hast sozusagen die Einstellung, oder du hast so das Gefühl, ja, ich möchte so gerne, dass in meinem Ort was passiert, aber ich bin nicht derjenige, der auf die Straßen geht und evangelisiert oder der auf Menschen zugehen kann, so frei das Evangelium zu sagen. Und dann sagt Jesus zu dir, du kannst beten. Bete in Treue mit einem tiefen inneren Verlangen. Für die Erweckung deines Ortes. Im Verborgenen. Muss gar niemand wissen. Muss gar niemand dabei sein. Und du fängst an in Treue, ohne dass es viele weiß. Du kannst natürlich auch anderen sagen und mit hineinnehmen. Aber ich sage das Beispiel jetzt. Und du betest für ihn. Ihr Lieben, es gibt in der Geschichte viele Zeugnisse, wo durch das Gebet einer vielleicht alten Frau, die nicht mehr viel tun konnte, ganze Orte erweckt wurden. Mehr als durch eine große Evangelisation, die dort stattgefunden hätte. Es ist Sache Gottes. Versteht ihr? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass auch wenn wir im Verborgenen kleine Dinge tun, weil Jesus es sagt, wenn Jesus sagt, du musst nicht auf die Straße gehen oder das sozusagen machen, aber in deinem stillen Kämmerlein, kannst du treu beten und es schaut in deinen Augen aus wie nichts. Manchmal hast du das Gefühl, es geht gerade bis zur Decke, das Gebet. Ihr Lieben, wer jetzt gerade die Losungen liest, also die Texte, die Lehrtexte von den Losungen, das ist da jetzt die Bergpredigt und so weiter, ist euch aufgefallen, mir ist es aufgefallen, dass mehrmals davon steht, wie oft davon steht, dass Gott in das Verborgene sieht. Und das Verborgene ehrt. Das hat mir zu denken gegeben, wie ich diese Stellen gelesen habe. Schau mal, wie Gott in das Verborgene, was niemand anderer sieht, sieht und es segnet und erhört. Ihr Lieben, es muss gar niemand wissen, dass durch euch eine Erweckung ausgebrochen ist in eurem Ort. Aber Jesus weiß es. Und ihr Lieben, durch das Kleine, das Vorhandene, das, was vor Augen liegt, das, was wir als gering schätzen, kann Gott große Dinge tun. Vielleicht erlebst du diese Erweckung in deinem Ort gar nicht. Du bist vielleicht schon tot. Aber es geht ja gar nicht um dich. Es geht ja gar nicht um mich. Es geht darum, dass Gott zu seinem Ziel kommt mit den Menschen und er dich gebraucht. Und vielleicht warst du der Schlüssel, mit deinen ganz unscheinbaren Gebeten, wo du sagst, was soll meine Gebete dafür einen ganzen Ort oder für deinen Straßenzug, in dem du lebst. Und du siehst für Jahre nichts, 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 nichts. Und vielleicht beginnt dann etwas oder auch erst nach deinem Tod. Ihr Lieben, es gibt so viele Berichte von Missionaren, die ihr Leben hingegeben haben. In ganz kleinen Zahlen haben sie ein paar Leute bekehrt und als sie gestorben sind, ist eine Erweckung ausgebrochen. Ihr Lieben, es geht nicht um diese Sachen. Die große Sichtbarkeit und immer sofort alles. Es geht, dass wir anfangen dort, wo unsere Möglichkeiten sind. Auch mit unserem kleinen Glauben, wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir für Kranke beten. Wenn du immer deinen Glauben vergleichst mit der Stärke dieser Krankheit, dann denkst du, ich brauche gar nicht anfangen, weil mein Glaube ist so winzig klein. Wie soll denn jemals dieser Glaube ausreichen, um diese mächtige Krankheit sozusagen zu besiegen oder Gott zufrieden zu stellen mit diesem kleinen Glauben? Und Jesus sagt, bete einfach mit dem kleinen Glauben, den du hast. Und es passiert 2 Jahre nichts und 5 Jahre nichts. Du betest schon vor 1000 Leute. Es passiert immer nichts. Vielleicht ist es dann einmal soweit. Dann passiert etwas. Dein Glaube ist in der Zwischenzeit immer kleiner geworden. Und gerade wie er am kleinsten war, passiert etwas. Sagen wir einmal, ja? Gott kann das machen. Und durch diese eine Heilung bekehrt sich vielleicht eine ganze Familie. Ihr Lieben, ich bin überzeugt, dass wir im Himmel viele Geschichten hören werden, die in diese Richtung gehen. Wo wir merken, wenn wir das Geringe, das, was uns Gott gegeben hat, wo wir damit anfangen und Gott sagen, Herr, wie willst du dieser Not begegnen? Wie groß die Not ist, ist nicht unser Problem, sondern es ist nur die Frage, wie er möchte, dass wir begegnen. Dann sagt er, bete im Stillen. Einem anderen sagt er, geh auf die Straße und verkündige das Evangelium. Einem dritten sagt er, wende dich diesem Person zu und habe viel Gemeinschaft mit ihm. Und so weiter und so weiter. Jesus sagt es. Und da gibt es Dutzende Möglichkeiten. Und zu jedem sagt er vielleicht auch etwas anderes, je nach seinen Gaben und Fähigkeiten und dann, was er hat. Oder dass er mit Geld Reich Gottes baut. Was auch immer, ihr Lieben. Alles dient dazu, mit dem anzufangen, was wir haben. Gut. Jetzt zum Schluss. Die Geschichte endet mit diesem Vers 15. Auf das will ich euch noch ganz kurz aufmerksam machen. Da heißt es nämlich, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen, in einer anderen Übersetzung könnte man lesen, und sich seiner bemächtigen wollten, ja, das ist noch griffiger, ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück. Das heißt, er entwich ihnen. Ihr Lieben, was mir dieses Vers sagt, hat etwas zu tun mit dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, über die Zeichenhaftigkeit der Wunder und der Heilungen und der Führungen und alles, was Gott sozusagen tut. Ihr Lieben, die Menschen, die hier die Heilungen und die Wunder und diese Brotvermehrung und alles Mögliche erlebt haben, die haben, ich sage es jetzt einmal ganz vereinfacht, gedacht, den können wir gut brauchen. Den machen wir zum König. Der löst alle unsere Probleme. Sie wollten ihn sich seiner bemächtigen und sagen, wenn der König ist, dann wird alles sozusagen, werden alle unsere Probleme, auch unsere Feinde und so weiter, die Römer werden hinausgeschmissen und so weiter und so fort und so weiter. Sie haben nicht verstanden, dass Jesus nicht als Problemlöser heilt und Wunder tut, sondern dass diese Wunder nur Zeichen sind. Es ist wunderbar, wenn ich eine Heilung erlebe und Halleluja, das brauchen wir, aber es ist ein Zeichen. Ein Zeichen auf diesen König und er soll verherrlicht werden durch das, was an mir geschieht. Soll nicht nur mein Körper verherrlicht werden, das, was an mir jetzt geschehen ist, sondern er, und das heißt, es muss dazu führen, dass durch alles, was Gott an Wunder tut, die Menschen anfangen, sich vor ihm zu beugen. Und beugen heißt, umzukehren. Auch Menschen, die Heilungen erlebt haben, brauchen Umkehr. Ihr Lieben, wer Jesus die 10 Aussätzigen geheilt hat, 9 sind gegangen und gesagt, danke, tschüss, Wiedersehen, wir leben so weiter wie bisher, natürlich jetzt befreiter von unserem Aussatz, aber es hat keine Konsequenzen. Und das, was Johannes sagen will, es hat eine Konsequenz, wenn du geheilt wirst oder wenn Gott ein Wunder tut. Für dich selber oder auch für andere, an denen das geschieht. Du hast auch eine Verantwortung zu sagen, das ist ein Hinweis auf Jesus. Und jetzt nähere dich Jesus. Es ist wichtig. Sonst stellen wir Jesus immer nur als den Problemlöser dar. Wenn du ein Problem hast, finanziell oder körperlich oder sonst, dann komm zu Jesus und er wird das lösen. Und genau so ein König wollte er nicht sein. Er wollte sich nicht vereinnahmen lassen als Problemlöser und so als König vor ihnen, sondern er wollte Leute, die sich vor ihm beugen, Buße tun und ihr ganzes Leben ihm hingeben und weihen. Dazu ist er gekommen. So ein König ist er. Er ist der Herr, er ist Gott. Er will unsere Anbetung. Er will unsere Nachfolge von ganzem Herzen. Das heißt, daraufhin soll es hinweisen. Sicher werden nicht alle, die durch, auch ungläubige Menschen, die durch Jesus geheilt werden, sofort zu Jesus finden. Aber unser Interesse muss es sein, unser Ziel, unser Gebet, Herr, lass das für ihn zu einer Begegnung mit dem lebendigen Gott werden, dass er mehr erfährt als körperliche Heilung, nämlich Rettung für alle Ewigkeit. So ein König will er sein. Und darum alle Wunder, Führungen, Bewahrungen, Naturereignisse, die Gott sozusagen hier hat geschehen lassen, sind Zeichen, die auf etwas hinweisen. Aber sie sind enorm wichtige Zeichen. Deswegen müssen wir sie erstreben, müssen wir sie wollen, aber nicht um ihrer selbst willen, versteht ihr? Nicht um ihrer selbst willen, sondern als Hinweis, damit das Reich Gottes gebaut wird. Und dann wird König Jesus der König sein, der uns in seinem Reich sozusagen miteinander vereinigt als Menschen, die ihr ganzes Leben diesem König weihen und so auf dieser Erde Veränderung hervorbringen. Veränderung geschieht mit veränderten Menschen, nicht nur mit geheilten Menschen, versteht ihr? Mit veränderten Menschen, nicht nur mit Menschen, die ein finanzielles Wunder erlebt haben oder was auch ich immer erlebt haben. Das finanzielle Wunder war vielleicht der Schlüssel, dass sie zu ihm gefunden haben. Und deswegen müssen wir diesen Schlüssel einsetzen. Jesus sagt, geht und heilt die Kranken. Aber eben um dieser Schlüsselfunktion willen. Natürlich will Jesus auch, dass es uns in unserem Dasein, in welcher Not wir auch immer sind, gut geht. Aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig. In diesem Sinne ist diese Geschichte eine ganz wunderbare. Fangen wir an mit dem, was wir haben. Den kleinen Dingen. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du ein Gott bist, der uns immer und immer wieder vor Herausforderungen stellt. Herr, dass wir merken, mit unserer eigenen Kraft ist nichts getan. Du möchtest uns herausfordern, du möchtest uns in Situationen stellen, die uns überfordern. Mit unseren eigenen Kräften können wir nicht weiter und da möchtest du auch uns testen. Schauen wir auf das Problem und auf unsere Möglichkeiten oder schauen wir auf dich? Und Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir diese Herausforderungen annehmen, wo immer du sie uns in den Weg legst. Und Herr, wo du uns eine Not begegnen lässt, dann hilf, dass wir durch deinen Heiligen Geist ganz sensibel werden und sagen, Herr, was willst du jetzt, wie wir dieser Not begegnen? Und gib uns den Mut, dann gehorsam zu sein. Gib uns den Mut, genau das zu tun, auch wenn es komisch ausschaut, wo wir uns vielleicht lächerlich machen würden. Herr, gib uns den Mut, dass wir auf dein Wort hin auch Dinge tun, wo wir das nicht in der Hand haben, was daraus geschieht. Und danke, Herr, dass du das Geringe nicht verachtest. Herr, du kannst auch mit unserem kleinen Glauben große Wunder tun. Du kannst auch mit den geringen Mitteln, die wir haben, sie in einer wunderbaren Weise vervielfältigen. Herr, das zeigt uns dieses Beispiel, das du uns selber gegeben hast. Und Herr, wir wollen mit diesen 5 Broten und 2 Fischen beginnen. Genau mit dem, was wir haben. Nicht warten, bis wir noch mehr bekommen, sondern handeln mit dem, was du uns gegeben hast. In Gehorsam dir gegenüber. Wir loben dich, wir preisen dich und wir ehren deinen Namen. Amen.